Unter 3, der Phoenix Politik Podcast.
Und das Ganze wie gewohnt mit Thorsten Faas.
Und mit Erhard Schärfer.
Guten Tag zusammen.
Hallo.
Und ich fürchte, über den DFB-Pokal kann ich in dieser Woche schon wieder nicht mit dir reden.
Weit gefehlt, lieber Erhard, denn du weißt, ich bin Erfolgsfan. Und insofern habe ich mich einfach ganz schnell umorientiert. Im DFB-Pokal bin ich jetzt für RB Leipzig. Ich wundere mich trotzdem so ein bisschen über deine doch sehr Kessellippe heute mit Blick auf den DFB-Pokal. Denn so ganz mega war das ja doch auch nicht.
Ich habe mich auch ganz schnell umorientiert und habe festgestellt, jetzt kommen ja vielleicht ganz andere Zeiten nach den Bayern-Dusel-Zeiten, jetzt die Dortmund-Dusel-Zeiten. Und das würde bedeuten, dass wir auch in Kürze in der Liga voll durchstarten werden, irgendwie mit Ach und Krach immer gewinnen, aber am Ende doch vorne stehen.
Ich bin gespannt.
Ja, unser Gast ist in dieser Woche wahrscheinlich auch nicht so ganz glücklich, was den Fußball angeht. Herzlich willkommen, Ralf Brinkhaus.
Hallo.
Er kommentiert es nicht.
Nein, das lasse ich mal lieber sein. Also ich meine, für die Hörerinnen und Hörer, ich bin erster FC Köln-Fan und das ist eine lange Geschichte des Leidens. Letzte Meisterschaft 1978, da kann sich kaum noch jemand dran erinnern.
Wir machen immer so ein kleines Rätsel zu Beginn der Folge und ich habe nur geschrieben, unser nächster Gast ist im Grunde ist männlich und Fan des FC Köln. Und es ist ratzfatz gelöst worden, obwohl es ja doch nicht wenige Köln-Fans gibt in der Welt und in der Politik schon gar nicht. Also das, ich glaube, es hat keine Viertelstunde gedauert, da schrieb einer, ja, Ralf Brinkhaus, ist doch klar. Fand ich verblüffend, hat mich überrascht.
Aber Sie haben sich mal geoutet, glaube ich, in einem Interview, oder? Und Sie haben es ja auch jetzt gerade getan.
Also ich habe sogar bei mir im Büro den Gips-Geißbock stehen, den ich mal vom Vorstand des 1. FC Köln geschenkt bekommen habe. Und ein Kollege von Ihnen hat dann in völliger Verkennung, was das für ein edles Teil ist, gesagt, der hat einen meckernden Ziegenbock auf seinem Schreibtisch stehen. Das fand ich natürlich beleidigend und der hatte danach auch ein Jahr Büroverbot bei mir.
Dabei sind Sie ja gar kein Rheinländer, ne?
Ja, das ist also so irgendwo der dunkle Fleck auf meiner sehr westfälischen Weste, dass ich irgendwie mal an den 1. FC Köln geraten bin. Aber Sie kennen das ja, also Fußballvereine, da fängt man mit an und dann hört man auch nicht wieder mit auf. Das ist Treue für das ganze Leben.
Absolut. Aber wir müssen den Hörern, wir sind ja immer sehr transparent hier, heute auch mal was berichten, denn wir sitzen neu aufgestellt an dieser Stelle, nämlich...
Ja, in der Tat. Wir sind alle drei im ARD-Hauptstadtstudio, aber wir sind über ein, wie heißen diese Dinger, wenn man die Markennamen nicht nennen will?
Tablet.
Über ein Tablet. Optisch miteinander verbunden, aber in getrennten Studios. Das Ganze hat natürlich Corona-Gründe. Und ich glaube, so sind wir ziemlich sicher aufgestellt jetzt
unter diesen auch.
Bedingungen.
Und ich bin sehr stolz auf uns mal wieder, dass es uns gelungen ist, in der Woche, in der der Koalitionsausschuss tagte, jemand hier für uns gewonnen zu haben, der bei diesem Koalitionsausschuss dabei war. Das finde ich super und insofern reden wir auch darüber. Aber zuerst kommt natürlich dem Erhard seine...
Die Tempo-Bio.
Genau, ein Leben im Schnelldurchlauf. Ralf Brinkhaus, 1968 geboren im heutigen Reda Wiedenbrück, aufgewachsen in Riedberg-Mastholte und damit im südlichsten Dorf im Kreis Gütersloh, was wiederum im nördlichen Ostwestfalen-Lippe liegt. Und damit haben wir alle Himmelsrichtungen durch. Studium der Wirtschaftswissenschaften, Examen als Steuerberater, nach Studienabschluss Mitarbeit in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, nach weiteren Stationen selbstständiger Steuerberater in Gütersloh. In die Junge Union eingetreten 1984, 98 dann in die CDU, ab 2004 Engagements im Kreisvorstand, dann Ratsmitglied in Gütersloh, da auch erste Erfahrung übrigens als Fraktionsvorsitzender und von dort aus in den Vorsitz des Bezirksverbands Ostwestfalen-Lippe, seit 2016 stellvertretender Vorsitzender des Landesverbands der CDU Nordrhein-Westfalen. Wir machen einen zeitlichen Sprung zurück, auf der politischen Ebene aber einen Sprung nach oben, denn 2009 ist Ralf Brinkhaus der Einzug in den Bundestag gelungen über ein Direktmandat in Gütersloh. Zunächst war er Mitglied im Finanzausschuss unter anderem und in der folgenden Legislaturperiode dann schon stellvertretender Fraktionsvorsitzender. 2017 als Fraktionsvorsitzender Vizefraktionsvorsitzender bestätigt und dann 2018 ein besonderer Auftritt, eine Gegenkandidatur um den Fraktionsvorsitz, unter anderem mit der Botschaft, die Fraktion wieder eigenständiger zu machen und nicht wie ein Erfüllungsgehilfen der Kanzlerin zu wirken. Ergebnis 125 zu 112 Stimmen gegen Volker Kauder. Seitdem Teilnehmer an Koalitionsausschüssen, Verhandlungen über Konjunkturprogramme, Unionsdebatten über die Kür des Parteivorsitzenden und demnächst wieder des Kanzlerkandidaten. Und ja, was fehlt?
Nö, da ist eigentlich so das Allermeiste drin, was ich gemacht habe. Also ich habe wirklich also schon viel durch, auch in der Partei. Aber was vielleicht also fehlt, ist, ich bin hauptberuflich in die Politik erst eingestiegen, da war ich schon über 40 und das hat mir eigentlich auch ganz gut getan.
Das ist relativ selten, ne? Aber macht das auch sicher für den Fall, dass es aus welchen Gründen auch immer wieder einen Weg zurückgeben muss?
Ja, das ist das eine, aber das andere ist auch, also man hat dann auch schon viele Siege und Niederlagen außerhalb der Politik erlitten oder hat sich auch über Dinge gefreut und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man vom Leben dann auch so ein bisschen abgewaschen worden ist.
Ich habe, als ich das Ergebnis der Fraktionsvorsitzendenwahl 2018 gerade vorgelesen habe, nochmal festgestellt oder muss mich da outen, dass ich da im Vorfeld voll daneben gelegen habe. Im Übrigen in großer Einigkeit mit beispielsweise dem Kollegen vom Deutschlandfunk, Stefan Dethchen, irgendwie bestimmt so eine Viertelstunde bevor das Wahlergebnis kam, waren wir beide sicher, dass Volker Kauder sich da nochmal durchsetzt. Wie sicher waren Sie damals, dass Sie es schaffen, dass es reicht? Wie bereitet man sich davor oder auch so eine Wahl vor?
Naja, also ich wusste, dass es ein knappes Rennen werden würde und dass ich sehr, sehr gute Chancen habe, sonst wäre ich auch wahrscheinlich nicht angetreten. Und insofern war die Überraschung nicht so ganz groß, dass ich das jetzt gewonnen hatte. Aber wenn man dann gewählt ist, und das ist ja ein sehr, sehr verantwortungsvolles Amt, also dann der Vorsitzende der Mehrheitsfraktion, der regierungstragenden Fraktion im Deutschen Bundestag zu sein, da musste ich dann doch einmal tief Luft holen. Mhm. Aber dann ging es auch schnell weiter.
Wir wollen auf genau diese Aufgabe auch ein bisschen gucken. Jetzt machen Sie es ja fast 2,5 Jahre. Was ist am deutlichsten schwieriger oder härter, als Sie gedacht haben?
Also man ist schon in der Sandwich-Position. Also es geht ja darum, die Interessen von 246 Kolleginnen und Kollegen zu vertreten, die alle auch sehr, sehr eigenständig sind, die alle viel geleistet haben, sonst wären sie nicht im Deutschen Bundestag. Die meisten haben direkt gewonnene Wahlkreise. Und dementsprechend ist da ein großes Selbstbewusstsein da. Und auf der anderen Seite das immer wieder auch auszugleichen mit der Bundesregierung, mit einer starken Bundeskanzlerin, die auch einen Anspruch hat. Das ist schon jede Woche vom Neuen sehr, sehr spannend. Wir haben einen Koalitionspartner, der auch nicht so ganz einfache Zeiten hinter sich hat. Und insofern gibt es da auch immer viel zu bereden und viel auszugleichen. Und man muss sich dann schon oft sehr, sehr stark zurücknehmen, weil es ist eine dienende Funktion. Wenn man Fraktionsvorsitzender ist, dient gegenüber der Fraktion immer im Ausgleich auch fürs Land dann entsprechend die Dinge zu organisieren und auch immer wieder zu Lösungen zu kommen. Und ja, das ist schon fordernd. Und wenn man dann nochmal sieht, was in den letzten 2,5 Jahren alles passiert ist, das ist ja nicht nur Corona, das ist die Klimakrise. Wir haben ein großes Klimapaket auf den Weg gebracht. Ich bin jetzt mittlerweile beim dritten Parteivorsitzenden. Das heißt, am Anfang war Angela Merkel Parteivorsitzende, dann Annegret Kramp-Karrenbauer, jetzt Armin Laschet. Bei der SPD hatte ich dann im Koalitionsausschuss, wo Sie es jetzt ansprechen, auch wechselnde Partner sitzen gehabt. Ich habe angefangen mit Andrea Nahles. Dann hatten wir dieses Dreierteam, was für den Übergang dann entsprechend da war. Jetzt sind es Saskia Essen, Norbert Walter-Borjans. Und insofern hat sich da schon ziemlich viel getan.
Erhard Schärfer hat ja das Ergebnis eben genannt, das war ja sehr knapp, 125 zu 112. Wir hatten ja auch einen Parteivorsitz oder eine Wahl um den Parteivorsitz, die ja bei der CDU jetzt auch zum zweiten Mal sehr, sehr knapp ausgegangen ist. Und wir reden dann immer davon, dass sich da Risse zeigen und dass es ganz schwierig wird, das zusammenzuführen. Wie haben Sie das wahrgenommen damals und wie sind Sie damit umgegangen, mit dieser Situation, dass ja doch offenkundig da zwei Positionen, zwei Personen, die beide breite Unterstützung hatten, sich gegenüberstanden?
Also ich hatte den großen Vorteil, also Volker Kauder und ich, wir sind da auch sehr anständig miteinander umgegangen und wir waren beide nicht Lager. Das heißt, es ging da um die Art und Weise, wie eine Fraktion geführt wird. Es ging natürlich um Selbstbewusstsein, es ging um Modernisierung oder auch nicht. Aber es ist ja so, dass wir inhaltlich also nicht so weit auseinander lagen und auch nicht so weit auseinander liegen. Wir teilen auch viel politisch. Und das hat es erstmal einfacher gemacht. Aber der zweite Punkt ist, ich glaube, wenn man gewinnt, dann kann man nicht anfangen und sagen, jetzt läuft alles genauso, wie ich das will. Und alles, was in der Vergangenheit war, das ist jetzt schlecht. Und jetzt muss alles 100% irgendwo Brinkhaus-Stil sein. Sondern es geht darum, dass man die Leute, die das auch vorher gemacht haben, mit einbindet. Dass man auch Respekt hat vor der anderen Meinung und dass man nicht mit dem Kopf durch die Wand will. Und so haben wir das auch gemacht. Also ein ganz enges Vertrauensverhältnis des Fraktionsvorsitzenden besteht immer zum ersten parlamentarischen Geschäftsführer. Das ist der Michael Große-Brömer, der natürlich sehr gut mit dem Volker Kauder zusammengearbeitet hat. Und wir haben dann einfach gesagt, nee, wir versuchen es, wir arbeiten auch weiter zusammen. Und insofern war das ein sehr, sehr fließender Übergang mit viel Respekt auch vor der anderen Seite. Und das hat dann gut geklappt. Und so kann es dann natürlich auch in der Partei gehen.
Ja, du bist ja ganz oft ganz nah dran, weil du ja oft von der sogenannten Fraktionsebene berichtest. Nimmst du irgendwas wahr, dass sich die Fraktion verändert hat, so in den letzten 2,5 Jahren?
Na, zumindest in der Außendarstellung hat sich einiges verändert, denn Volker Kauder ist vor einer Fraktionssitzung meistens direkt in den Fraktionssaal reingehuscht, weil wir reden ja jetzt noch über Zeiten vor Corona, wo wir noch mit ziemlich vielen Leuten immer auf der Fraktionsebene waren, viele Kolleginnen und Kollegen auch und man auch mit Abgeordneten immer einen kurzen Schwatz halten konnte, wenn sie auf dem Weg in die Fraktion waren oder eben auch raus. Das ist ja mittlerweile ganz anders, weil die Fraktion sitzen im Grunde nicht mehr in Präsenz stattfinden, sondern mittlerweile, glaube ich, außer bei der AfD, bei allen digital, virtuell über solche Konferenzsysteme, die es da gibt. Und damals war schon mal anders. Wie gesagt, Volker Kauder huschte dann gelegentlich rein und blieb, wenn ihm danach war, auch mal vor den Mikros stehen und erzählte dann auch 3-4 Sätze, immer relativ kurz. Ralf Brinkhaus hat das von Anfang an ja anders gemacht und hat erstens definitiv immer gekommen auch zu diesen Statements, zu den
Der Ostwestfale ist da sehr zuverlässig.
Die auch angekündigt waren, ist auch immer pünktlich, das finden wir auch ganz großartig, weil wir das häufig ja live machen, diese Sachen. Und er ist von Anfang an immer in Begleitung gekommen mit einer oder einem Vizefraktionsvorsitzenden und auch nochmal zu einem gesonderten Themenfeld. Und das war schon nach außen hin ein anderer Stil, ganz deutlich erkennbar. Wie es innen tatsächlich zugeht, kriegen wir ja dann immer nur am Rande mit oder über kolportierte Berichte. Irgendwie, ich las auf einem Online-Portal, es sei gelegentlich auch mal lauter durch Sie.
Ja, und was heißt lauter? Ein bisschen leidenschaftlicher, weil Leidenschaft gehört zur Politik dazu. Und es ist schon so, dass die Fraktion selbstbewusster geworden ist, dass mehr diskutiert wird, dass mehr hinterfragt wird. Und das ist auch gut so, das ist auch die Aufgabe einer Parlamentsfraktion. Und es ist auch nicht so, dass alles, was die Regierung jetzt macht, unbedingt immer richtig sein muss. Also auch als Koalitionsfraktion hat man die Freiheit, da mal zu sagen, das gefällt uns nicht. Und dass ich immer mit jemandem zusammen dann vor die Kamera trete, das hat auch was damit zu tun, dass wir ein Team sind. Das heißt, es kommt nicht darauf an, wer steht jetzt an der Spitze und dass der möglichst viel Sonne hat, sondern es kommt wirklich darauf an, dass das Team funktioniert. Und wir haben ganz, ganz tolle Leute in der Fraktion und die sind auch sehr, sehr eigenständig in der Lage, auch Probleme zu lösen und Verhandlungen zu führen. Und das ist für mich eigentlich immer eine größere Freude, wenn ein Stellvertreter oder ein Sprecher zu mir kommt und sagt, ich habe jetzt ein Problem gelöst, bist du da so mit einverstanden, können wir das so machen, wenn ich auf alle Probleme dann mich selber draufsetzen muss. Weil also ich glaube, mit einer Arbeitsteilung macht das allen viel Spaß und das ist auch ein tolles Erfolgserlebnis, wenn dann jemand auch wirklich mal eine große politische Frage, ob es jetzt Migrationsgesetze, ob es im Klimabereich, im Bereich der erneuerbaren Energien dann wirklich gelöst sind. Und das ist eigentlich so ein modernes Verständnis, hat mal jemand von Ihnen, ein Kollege von Ihnen geschrieben, dass man Management nicht mehr macht, dass da vorne irgendwo ein Alpha-Tier steht, der alles bestimmt, sondern dass man da einen modernen, teamorientierten Ansatz hat. Und darum ging es mir eigentlich.
Nichtsdestotrotz, Thorsten, haben Fraktionsvorsitzende, männliche und weibliche, in der Bundesrepublik eine herausgehobene Stellung, auch im Vergleich zu anderen demokratischen Systemen. Wenn man beispielsweise nach England guckt, im Unterhaus stehen sich ja meistens, wenn es die richtig harten Debatten und wichtigen und großen sind, stehen sich ein Parteivorsitzender und ein Premierminister gegenüber. Wo kommt das her hier bei uns?
Naja gut, wenn wir uns einfach nochmal vergegenwärtigen, was wir für eine Art von politischem System haben, ein parlamentarisches System. Das heißt, die Regierung geht aus dem Parlament hervor. Sie braucht aber eben auch die Unterstützung von Fraktionen, die Mehrheit im Parlament haben. Und das setzt natürlich zwingend voraus, dass diese Fraktionen auch durchaus geschlossen auftreten. Darauf muss sich die Regierung verlassen können. Das gibt dem Fraktionsvorsitzenden durchaus Macht und Spielraum, dass er eben sagt, das kann ich nicht garantieren, da kriege ich meine Fraktion nicht sozusagen für auf Linie. Umgekehrt gilt es natürlich auch, die Fraktion trotzdem auf Linie zu halten, die Fraktion zu disziplinieren. Und das ist, ich fand es ganz interessant, was Sie eben als Sandwich bezeichnet haben. Das trifft es, glaube ich, sehr, sehr gut, aber es ist natürlich nicht irgendein Sandwich, in dem Sie da sind. Man könnte natürlich auch sagen, Sie sind da mittendrin, Sie sind die Schaltstelle, Sie sind das Scharnier in alle Richtungen. Das das war ja eben sozusagen so eine eher euphemistische Darstellung, wenn Sie sagen so Sandwich. Eigentlich ist es doch wirklich eine extrem machtvolle Position, die Sie da haben, oder?
Ja, also Macht wird immer unterschätzt, also auch gerade in Deutschland übrigens, oder überschätzt, nicht unterschätzt, überschätzt, gerade in Deutschland. Wir haben ein föderales System, wo Macht auf ziemlich viele Ebenen verteilt ist und wir haben ein sehr austariertes System. Und das ist ja auch gut so, dass niemand jetzt sagen kann, basta und so machen wir das. Das ist, glaube ich, eine Stärke unserer Demokratie und es ist richtig, was Sie gesagt haben. Wir haben im internationalen Vergleich eines der stärksten Parlamente. Das ist auf internationalen Konferenzen für deutsche Regierungschefs auch manchmal problematisch, wenn dann irgendwelche Präsidenten sagen, so machen wir das und der deutsche Vertreter dann immer sagen muss, ja, wir haben da noch den Deutschen Bundestag, den müssen wir auch noch irgendwo fragen. Gerade auf europäischer Ebene führt das also zu Verwunderung, obwohl die das mittlerweile auch gelernt haben, dass das so ist und dass der Deutsche Bundestag da durchaus selbstbewusst ist. Und dieses Selbstbewusstsein, diese Unabhängigkeit, die erhalten wir uns auch. Sie haben gerade Großbritannien angesprochen. Bei uns ist es zum Beispiel so, das hat Volker Kau, das haben Peter Struck und viele Fraktionsvorsitzende so gemacht, wir gehen grundsätzlich nicht in die Kabinettssitzung hinein. Weil das Kabinett ist halt was anderes als das Parlament. Und ich muss jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise dann sagen, dadurch, dass ich Teilnehmer in der Kabinettssitzung bin, bin ich Teil der Exekutive und trage das mit, sondern da bewahren wir uns unsere Unabhängigkeit. Wir nehmen das zur Kenntnis, was im Kabinett entschieden wird und nehmen uns dann auch die Freiheit zu sagen, also wir hätten es gerne anders.
Ich nutze diese Unter-3-Sendung ja manchmal, um schamlos zu testen, ob stimmt, was in so politikwissenschaftlichen Lehrbüchern steht. Da steht immer mit Blick auf Fraktionsvorsitzende, die sind eben doch mächtig, weil die können zum Beispiel darüber entscheiden, wer im Bundestag reden darf. Die können auch mal sagen, hey, wenn du hier nicht auf Linie bist, dann schicke ich dich in einen Ausschuss, in den du nicht willst. Vielleicht haben wir auch irgendwie Einfluss auf Listenaufstellungen in einzelnen Bundesländern. Stimmt das?
Nein. Das ist manchmal Führen ohne Macht. Also wie gesagt, also wir haben viele direkt gewählte Abgeordnete und die sind aus eigenem Recht, weil die sich in ihren Wahlkreisen durchgesetzt haben, weil die sich bei ihren örtlichen Parteigliederungen durchgesetzt haben, dann auch in den Bundestag gekommen. Und wenn jetzt jemand aus Berlin nach Ostwestfalen kommen würde und würde sagen würde, also liebe Delegierten oder liebe Mitglieder des CDU-Kreisverbandes Gütersloh, wir wollen, dass der Brinkhaus nicht mehr aufgestellt wird, weil der macht hier nur Ärger in Berlin. Also dann würden mich meine Mitglieder erst recht aufstellen. Das heißt also, das ist eine Sache, da ist schon ein großes Selbstbewusstsein da. Und deswegen sind die Kolleginnen und Kollegen sehr unabhängig. Ja, klar hat man Einfluss auf Rednerlisten, aber wenn man jemanden dauernd übergeht, dann gibt das natürlich auch Ärger. Das ist auch nicht mein Verständnis und das ist auch nicht fair. Und insofern muss man da auch viel durch Überzeugungsarbeit leisten. Und insofern ist das jetzt nicht so, dass der Fraktionsvorsitzende der große Bestimmer ist. Ich glaube mal, dass wenn man überhaupt über Einfluss reden kann, dann rührt das tatsächlich daher, weil man an einer Scharnierstelle sitzt zwischen verschiedenen Ebenen, zwischen der Exekutive auf der einen Seite, dem Parlament auf der anderen Seite. Man ist als Fraktionsvorsitzender Mitglied im Präsidium der CDU und das heißt also, man spricht immer mit allen, vom Ministerpräsidenten über Minister bis natürlich auch zur Opposition.
Was Sie sagen, heißt ja schon, dass sozusagen Sie wissen sehr genau, wer ein direkt gewählter Abgeordneter ist, oder? Weil der doch mehr Unabhängigkeit hat als vielleicht jemand, der über Liste einzieht.
Also wir haben auch ganz wenige Kolleginnen und Kollegen, die sind über die Liste reingezogen, aber auch die sind selbstbewusst, das sind klasse Leute, die denken auch immer vom Wahlkreis her, sind dort auch tief verankert, sind in ihren Landesverbänden tief verankert. Also insofern, wir haben ja schon 246 sehr selbstbewusste Kolleginnen und Kollegen. Das ist auch gut so in der Demokratie.
Dann versuche ich es mal in die andere Richtung des Sandwiches sozusagen. Wenn Sie sagen, Sie wollen, das war ja damals Ihr programmatischer sozusagen Appell bei der Kandidatur, die Fraktion soll selbstbewusster werden, sichtbarer werden. Was sind denn da die Instrumente, mit denen Sie das gegenüber der Regierung dann auch Praxis werden lassen?
Ja, das ist eine tolle Frage, weil das ist immer so die Erwartungshaltung, war übrigens auch, als ich Fraktionsvorsitzender geworden bin, jetzt muss der mal öffentlich die Regierung kritisieren und beschimpfen. Warum lehnt er sich jetzt nicht gegen Angela Merkel auf? Ich meine, das habe ich nie gesagt, dass ich als Fraktionsvorsitzender angetreten bin, um mich gegen Angela Merkel irgendwo aufzulehnen, um sie öffentlich zu kritisieren. So läuft das aber auch nicht. Das ist ein Prozess, der läuft über viele Gespräche, ja, wo die Bundesregierung dann auch auslotet, also wir haben jetzt die Idee, könntet ihr euch vorstellen, jetzt als Fraktion da mitzugehen? Welche Widerstände gibt es da? Und das ist dann so ein Prozess, wo man viel miteinander redet und das kriegt die Öffentlichkeit, das kriegen auch Sie als Journalisten gar nicht mit. Und am besten ist, wenn irgendwas ins Kabinett reinkommt, das vorher schon also besprochen worden ist, wo man vorher schon die Ecken und Kanten abgeschliffen hat, wo man vorher schon sagen kann, also okay, das geht durch. Aber das ist jetzt nicht die öffentliche Bühne, auf der das stattfindet, sondern das ist dann durch viele, viele persönliche Kontakte, man telefoniert viel, man trifft sich oft und so läuft das eigentlich.
Und das hat Volker Kauder so nicht gemacht, weil Sie ja sagen, Sie wollten da einen Akzent setzen.
Also ich denke mal, die Grundeinstellung, der hat das natürlich auch so gemacht, aber die Grundeinstellung ist schon etwas kritischer geworden. Und ich denke, das merkt man auch. Und da haben sich auch alle dran gewöhnt. Das war für die Bundesregierung dann teilweise auch gewöhnungsbedürftig, dass wir schon bevor die Gesetze ins Kabinett reingegangen sind, gesagt haben, also das gefällt uns nicht und das wollen wir nicht oder das wollen wir da drin haben. Das ist sicherlich neu. Das ist auch sicherlich anstrengend für die Regierung, aber da haben sich jetzt alle dran gewöhnt und das läuft auch ganz gut und ich denke, die Ergebnisse sind auch besser geworden.
Vor diesem Hintergrund, lassen Sie uns doch mal teilhaben, weil Sie die verschiedenen Gespräche oder die vielen Gespräche im Vorfeld von politischen Entscheidungen auch angesprochen haben und dass wir als Beobachter der Politik hier in dem Land tatsächlich ja auch nicht alles sehen. Wie läuft so eine Vorbereitung auf einen Koalitionsausschuss ab, wie am vergangenen, was, Mittwoch, ne? Was passiert, genau. Was passiert da alles im Vorfeld?
Also nehmen wir erstmal ein normales Gesetz, weil ein Koalitionsausschuss ist ja auch so in der Verfassung nicht vorgesehen. Das ist ein ungewöhnliches Gremium. Also alle guten Minister sitzen nahezu wöchentlich mit unseren Fachpolitikern zusammen. Das heißt, die haben einen Jour fix, wo dann geguckt wird, was steht an, was läuft. Meistens ist das auch ein Jour fix, wo dann der Koalitionspartner noch mit dabei ist. Und da gibt es dann die Abstimmungsrunden, wo ganz, 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 ganz viel im Vorfeld schon besprochen wird. Und auch nicht mal vom Fraktionsvorsitzenden, sondern von den Fachpolitikern, die ja auch wirklich tief drin sind und eine Ahnung haben. Beim Koalitionsausschuss ist das so, dass es ja keine regelmäßige Reihenfolge gibt, sondern das wird dann von einer Partei entsprechend erbeten, dass man sich im Koalitionsausschuss dann wieder zusammensetzt. Dann wird über das Bundeskanzleramt werden die Themen gesammelt. Das heißt also, ich kann als Fraktion ein Thema auf die Tagesordnung setzen, die Parteivorsitzenden, die Bundesregierung können das auch. So, und wenn die Themen dann dastehen, dann lotet man natürlich aus, was wollen die anderen, was wollen wir. Mhm. Ich mache es dann immer so, dass ich mich da mit meinen Fachpolitikern vorher sehr intensiv zusammensetze. Wir kriegen dann Vorbereitungsdossiers, also von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vielleicht auch sehr, sehr interessant für all diejenigen, die uns jetzt zuhören. Ganz, ganz viel Arbeit wird ja auch von den Mitarbeitern gemacht. Wir haben da ganz tolle Leute, die für die Fraktion arbeiten, aus den Ministerien, aus den Medien und aus vielen anderen Bereichen. Die bereiten das dann vor. Dann macht man Runden, wo man die Verhandlungslinie erstmal für die Fraktion abstimmt, wo man dann sagt, naja, was ist jetzt die rote Linie? Kriegst du das vielleicht noch runter von der Tagesordnung? Oh, da will die SPD jetzt aber was, das ist eine Sache, das kriegen wir durch die Fraktion nicht durch, das wollen wir nicht. Oder das ist der Untergang des Abendlandes, Ralf, da musst du hart bleiben im Koalitionsausschuss. Und so bilden wir uns dann also innerhalb der Fraktion eine Meinung, immer auch mit der CSU, mit Alexander Dobrindt, mit dem ich sehr gut zusammenarbeite, dem Chef der CSU-Landesgruppe. Ja, und dann gehen wir dann in den Koalitionsausschuss rein und dann ist es am Ende des Tages natürlich ein Geben und ein Nehmen und immer ein Kompromiss, weil ein guter Koalitionsausschuss ist nicht ein Koalitionsausschuss, wo eine Partei gewinnt und die andere verliert, sondern am besten, wo beide als Sieger rausgehen.
Was war der Input der Fraktion an diesem Mittwoch? Welchen Punkt wollten Sie da unbedingt machen als Fraktion?
Also wir wollten unbedingt was machen im Bereich der Verlustrückträge, sehr technisch für die Unternehmen, die jetzt in der Krise sind, weil wenn die Verluste zurücktragen können und Steuererstattungen dann kriegen, dann bringt denen das Liquidität Geld, wo sie die Krise mit überstehen können. Das war mit Olaf Scholz immer sehr, sehr schwer und da haben wir diesmal auch wieder einen weiteren Schritt machen können. Insofern war das ganz gut.
Das Lieferkettengesetz stand erst mit drauf auf der Agenda und dann ist es aber da nicht besprochen worden, sondern wird heute nur wieder in einer gesonderten Veranstaltung mit den beteiligten Ministern besprochen. Das ist auch merkwürdig, fand ich.
Nein, das ist deswegen nicht merkwürdig beim Lieferkettengesetz. Also da geht es darum, dass geschaut wird, wenn wir Produkte aus anderen Ländern kriegen, dass da keine Kinderarbeit, keine Zwangsarbeit, dass da vernünftige Bedingungen dahinter stehen, was ja auch sehr, sehr richtig ist. Also ich meine, keiner will irgendwelche Pullover tragen, die von Kindern zusammengenäht worden sind. Und das soll jetzt einen gesetzlichen Rahmen kriegen. Das ist gut. Und jetzt kommt das Schwierige. Da geht es um ganz, ganz feine Details, weil wenn Sie da was falsch machen, dann haben Sie unglaubliche Wirkungen. Und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende beim Koalitionsausschuss. Das sind ja die Spitzenpolitiker, das sind nicht die Detailpolitiker, sondern das sind diejenigen, das sind nur Generalisten, die von allen Sachen Ahnung haben.
Ja, aber ganz kurz, aber Sie haben ja gerade sehr, sehr anschaulich beschrieben, wie doll und wie gut und präzise die alle gebrieft werden von den klugen Leuten, die um sie rum sind.
Ja, aber es ist so, dass man, je feingliedriger das wird, und da muss jetzt wirklich Feinarbeit gemacht werden mit einer Uhrmacherpräzision bei diesem Gesetz, solche Sachen, die sind dann nicht so gut für einen Koalitionsausschuss. Da macht man dann eher die großen Entscheidungen. Und deswegen ist das richtig, dass das Lieferkettengesetz jetzt nochmal vorbesprochen wird.
Der Kollege ist ganz ungeduldig. Ich wollte jetzt eigentlich einen kleinen Sprung machen, aber wir
machen wir
sofort. Er darf seine Frage aber natürlich doch noch oder den Punkt noch ummachen.
Na, wir können da ja selten reinschauen und zugleich wollen wir ja hier bei Unter 3 auch immer so ein bisschen Politik erklären. Ich habe eben schon verstanden, es gibt eine Tagesordnung für so einen Koalitionsausschuss. Die wird dann Punkt für Punkt abgearbeitet und dann sagt die Kanzlerin irgendwann, okay, dann kommen wir jetzt zu Top 2. Oder wie darf ich mir das, wie formalistisch geht man denn davor, wenn man zusammensitzt? Oder ist es letztlich doch eine Gesamtsitzung, wo eigentlich alles gleichzeitig besprochen wird?
Nee, es wird alles nacheinander beschlossen und fertig ist ein Punkt, wenn er fertig ist. Manchmal sagt das die Bundeskanzlerin, manchmal ist auch jemand anders der Meinung, dass das Ganze dann jetzt fertig ist. Aber es hängt natürlich alles mit allem zusammen, weil da sind Sachen drin, die sind der SPD wichtig, da sind Sachen drin, die sind der CSU wichtig, Sachen der CDU wichtig. Und wenn man jetzt ein Verhandlungsergebnis für den SPD-Punkt hat, dann sagt die SPD natürlich, naja, aber das hängt jetzt schon davon ab, wie wir uns bei dem CDU- oder CSU-Punkt einigen. Und deswegen wird dann hinterher nochmal die Klammer drum gezogen.
Ein ganz besonders schwieriges Feld ist seit fast genau einem Jahr das Thema Corona und wie man dieser Virusinfektion begegnet, mit welchen Maßnahmen. Und wir schauen, wie auch Politik sich da hat neu finden müssen in diesem vergangenen Jahr und auch die Entscheidung. Und es gibt auch hier allerlei Kritik an der Art und Weise, wie entschieden wird in diesen Monaten. Und damit steigen wir jetzt ein, erstmal mit einem Satz vom vergangenen Dienstag, nämlich dem der Bundeskanzlerin.
Der O-Ton der Woche.
Also ich glaube, dass im Großen und Ganzen nichts schiefgelaufen ist und dass wir erstens das bekommen, was versprochen wurde. Das war das erste Resultat gestern. Dann ist natürlich die Frage im Raum, warum sind die USA schneller? Warum ist Israel schneller? Warum ist Großbritannien schneller? Das wurmt einen natürlich. Und da muss man sehen, in Großbritannien hat AstraZeneca sehr viel schneller die Zulassung bekommen. An einem Tag, das ist eine Notzulassung. Wir haben uns entschieden, dass wir das gründlich bei der Europäischen Medizinagentur machen wollen, weil wir auf, nein, das war kein Fehler. Wir sind auf das Vertrauen angewiesen. Und ich bin dafür, dass wir das dann auch mit der notwendigen Gründlichkeit machen. Zweitens, was immer im Raum steht, die Frage haben wir gestern gestellt. Hätten wir mehr bezahlt, könnte man mit mehr Geld mehr bekommen? Und die Antwort war nein.
Angela Merkel war das unverkennbar auf eine Frage von Reinhard Becker diesen Dienstag in der Sendung Farbe bekennen hier aus der ARD zur Rolle der EU bei Bestellung von Impfdosen und dem auch der Kritik daran, dass andere Länder weiter sind. Was ist schiefgegangen? Da hat sie gesagt, im Großen und Ganzen nichts. Ist das auch Ihre Sicht der Dinge, Herr Brinkhaus?
Wissen Sie, die Entscheidungen, wie man jetzt Impfdosen beschafft, sind ja letztes Jahr getroffen worden. Es waren Entscheidungen unter Unsicherheit. Man wusste nicht, welcher Impfstoff zuerst die Zulassung kriegt, ob er überhaupt die Zulassung bekommt. Und man hat das richtigerweise entschieden, dass man das in Europa zusammen macht und dass man sich da nicht gegeneinander ausspielt. Jetzt kann man natürlich im Nachhinein sagen, okay, an dem Vertragsdetail hättest du was anderes machen müssen, da hättest du was anderes machen müssen. Aber das ist natürlich einfach, das aus der Rückschau zu machen. Und während dieser ganzen Pandemie übrigens, nicht nur bei der Impfstoffbeschaffung, sind immer Entscheidungen unter Unsicherheit und unter unvollkommenen Informationen getroffen worden. Und es ist klar, dass da nicht immer die optimalen Ergebnisse bei rausgekommen sind. Und insofern rate ich auch dazu, immer ein bisschen vorsichtig zu sein mit Kritik und einfach auch mal zu berücksichtigen, wann und unter welchen Umständen die Entscheidungen getroffen worden sind.
Bevor ich das an Thorsten Faas hier mal weitergebe, die auch die Art und Weise, wie in diesen Monaten Entscheidungen zustande kommen, hat ja jetzt auch immerhin die Kommissionspräsidentin gesagt, okay, wir hätten da vielleicht ein bisschen vorausschauender durchaus agieren können und wir hätten uns vielleicht auch ein paar Gedanken machen können darüber, dass so eine Impfstoffproduktion doch ein etwas komplizierterer und langwieriger Prozess ist und hätten da vielleicht auch Vorkehrungen treffen können. Also so ein paar Zugeständnisse kommen da an der einen oder anderen Stelle. Ja, doch, aber wir wollten gar nicht so dieses konkrete thematisieren, sondern wie die eben diese Entscheidung auch zustande kommen, Thorsten. Es hat unfassbar viele, ich habe irgendwann mal, wusste ich die Zahl, aber die aktuelle habe ich nicht parat, Sitzungen gegeben von Gremien, die es eigentlich nicht gibt. Nämlich diese, es gibt zwar die klassische MPK, also die Ministerpräsidentinnenrunde, aber das, was mit einer gewissen Regelmäßigkeit inzwischen ja auch nur noch virtuell zwischen Kanzleramt und den Ländern passiert, ist ja eigentlich nicht vorgesehen in dieser Form.
Dann absolut. Da kann man auch sehr schöne Brücke nochmal schlagen zum Koalitionsausschuss eben. Kann man Studierende auch wunderbar mit verwirren, wenn man sagt, wo, zeigen Sie mir mal die Stelle im Grundgesetz, wo der Koalitionsausschuss steht. Das ist so ein typisches Beispiel, wo formale Regelungen, formale Institutionen unterfüttert werden, um sie letztlich auch sozusagen am Laufen zu halten mit ergänzenden informellen Strukturen. Das ist beim Koalitionsausschuss der Fall, klar. Aber in einem föderalen System wie dem unseren, das auch durchaus den Anspruch hat, dass einheitliche Regelungen bestehen, muss es natürlich auch jenseits der Regeln, welche Ebene wofür zuständig ist, Gremien geben, wo Dinge koordiniert werden, wo Dinge besprochen werden. Manchmal mündet das dann in irgendwelchen Staatsverträgen, Rundfunkstaatsverträgen, dem wir ja beispielsweise Phoenix verdanken, also wo dann wirklich am Ende die Bundesländer als eigene Bundesstaaten Gliedstaaten des Bundes Verträge schließen, aber es gibt natürlich auch informelle Runden an der Stelle, Ministerpräsidentenkonferenzen, KultusministerInnenkonferenzen etc. Und nochmal, gerade wir erleben ja in der Pandemie eine Situation, wo ganz oft die Erwartung ist, dass es doch jetzt einheitliche Regelungen geben soll. Naja, wo sollen die herkommen, wenn man sich nicht trifft?
Wir haben das Thema unter anderem nochmal aufgemacht, weil uns ein ebenso aufmerksamer wie treuer Hörer auf den Punkt nochmal aufmerksam gemacht hat, weil wir das ja in der letzten Folge auch mit Volker Wissing schon mal erörtert haben. Die Frage, wie legitimiert, das ist das Wort, was ich gesucht habe, ist diese Runde eigentlich. Und wir haben ja da auch drüber diskutiert, dass das Parlament aus Sicht zumindest der Opposition viel zu kurz kommt. Wir haben noch mal einen kleinen O-Ton vorbereitet aus der Folge mit Volker Wissing.
Die Bundesregierung und die Länder haben carte blanche bekommen. Und das finde ich nicht gut. Ich finde, in einer solchen Situation, in der wir jetzt sind, wo Weichen gestellt werden für Jahrzehnte, das wird ja Jahrzehnte unsere Gesellschaft noch belasten, in einer solchen Situation sollte das Parlament nie außen vor sein. Und wissen Sie, es ist auch nicht gut, wenn die Parlamentarier, die ja auch eine wichtige Aufgabe haben, in ihren Wahlkreisen zu erklären, was wird genau aus welchem Grund gemacht, wenn die außen vor sind, wenn sie auch gar nicht gezwungen werden, sich eine Meinung dazu zu bilden, dann findet auch keine gute Kommunikation vor Ort statt und die Akzeptanz von politischen Entscheidungen nimmt ab.
Das klingt schlüssig. Wie zu kurz kommt das Parlament tatsächlich, Herr Brinkhaus?
Naja, der Volker Wissing ist ja seit 2013 aus dem Bundestag raus, weil die FDP nicht wieder reingewählt worden ist und hat da vielleicht auch das ein oder andere nicht mehr so ganz auf dem Schirm als Landespolitiker in Rheinland-Pfalz. Es ist so, dass die Bundesregierung und auch die Landesregierung nur im Rahmen von geltenden Gesetzen handeln können. Diese Gesetze sind auch während der Pandemie immer wieder nachgeschärft worden. Das heißt also, der Bundestag hat schon ganz klar festgelegt, also welche Kompetenzen da sind und welche nicht da sind. Deswegen, es gibt keine carte blanche, wo man alles irgendwo mitmachen kann, sondern das ist alles im Rahmen der Gesetze. Und im Übrigen haben wir natürlich auch die Verhältnismäßigkeit von allen Mitteln. Da achtet auch das Bundesverfassungsgesetz recht drauf. Also da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir haben ein Problem, weil Sie fragen, naja, okay, diese Ministerpräsidentenkonferenz, durch was ist die legitimiert? Gut, dass sie sich treffen, weil rein formal nach unserem Grundgesetz könnte natürlich jedes Land sein eigenes Ding machen, ohne sich irgendwo abzustimmen. Weil alles das, was dort beschlossen wird, wird ja in Landesrecht dann in den nächsten Tagen auch entsprechend umgesetzt, meistens in irgendwelche Verordnungen. Und das heißt, es ist schon mal gut, dass die Ministerpräsidenten sich mit der Bundesregierung da entsprechend treffen. Die Bundesregierung hat oftmals da eigentlich hier den schwächsten Teil, weil formal kann eine Bundeskanzlerin einem Volker Bouffier überhaupt nicht sagen, jetzt mach mal das und das in Hessen. Das ist nicht so angelegt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der grundlegenden Sache. Wir müssen uns fragen, ob diese föderalen Elemente, dass jedes Bundesland auch in einer schweren nationalen, internationalen Krise sein eigenes Ding machen kann, ob das tatsächlich angemessen ist oder ob es nicht angemessen ist. Und deswegen habe ich auch immer dafür plädiert und tue das auch immer noch, dass wir nach dieser Krise und sehr, sehr genau überlegen, ist dieser Staat in diesem föderalen Konstrukt, in dieser Situation so leistungsfähig, wie es zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger notwendig ist? Mein Zwischenergebnis ist, nein, er ist es nicht und wir müssen deswegen was ändern, ohne den Föderalismus aufzuheben. Also damit das auch gar nicht irgendwo falsch kommt, ich bin großer Freund des Föderalismus und ich erkläre das immer an einem ganz einfachen Beispiel. Stellen Sie sich mal vor, die Vereinigten Staaten wären kein Bundesstaat, sondern Trump hätte durchregieren können. Hätte sich also keiner gewünscht, Föderalismus ist eine Lebensversicherung für jede Demokratie, aber in der Krise müssen wir Dinge anders machen.
Ich habe noch ein bisschen zusätzlichen Input, hochspannend, was Sie sagen, finde ich. Und Thorsten Faas hat auch schon allerlei Ideen dazu. Aber Sie haben ja in einem Interview im Handelsblatt auf die Frage, plädieren Sie für eine neue Föderalismuskommission, gesagt, definitiv. So wie der Staat momentan aufgestellt ist, das basiert noch auf einem Verständnis von 1949. Wir müssen uns neu organisieren und das müssen wir jetzt schnell anpacken. Wir sollten jetzt in dieser Legislaturperiode den Entschluss fassen, dass wir die Zusammenarbeit der staatlichen Ebenen grundlegend verbessern. Und das fragen wir gleich Sie nochmal nach. Aber jetzt wollte ich erstmal bei Thorsten Faas nochmal hören. Was ist denn da denkbar?
An Föderalismusreformen oder?
Ja, oder was war dein Punkt an dieser Stelle?
Dann mache ich ganz kurz den Punkt. Nochmal mit Blick auf die MPK, weil ja wirklich auch manchmal im Raum steht, das sei undemokratisch. Und das ist natürlich ein starker Tobak, der da formuliert wird. Da muss man einfach auch mal sagen, nein, das stimmt nicht, denn dort sitzen Spitzen von Landesregierungen zusammen, die natürlich demokratisch legitimiert sind als Spitzen dieser Landesregierungen. Da gilt letztlich auch ein Einstimmigkeitsprinzip. Also erstens werden ohnehin nie harte Beschlüsse gefasst, sondern man verständigt sich und dann passieren ja auf Landesebene genau die Dinge, die angesprochen wurden. Dann werden Verordnungen erlassen oder Gesetze auf Landesebene erlassen. Aber jeder Ministerpräsident, jede Ministerpräsidentin kann ja dort sagen, ich stimme dem nicht zu. Und insofern ist jede Entscheidung, die dort getroffen wird, über Landtagswahlen etc. bis zu Wählerinnen und Wählern legitimiert. Also da muss man manchmal wirklich auch ein bisschen abrüsten und nicht Dinge als undemokratisch abtun, die es letztlich nicht sind. Das ist eine sehr komplexe Konstruktion. Das ist völlig klar und das ist auch die Überleitung jetzt zu deiner zweiten Frage. Das ist eben der Föderalismus, wie wir ihn haben. Und wir haben diverse, gerade auch in der jüngeren Vergangenheit interessanterweise, ja diverse Föderalismus Reform 1, Föderalismus Reform 2 erlebt. Aber wir haben natürlich auch erlebt, wie komplex das ist. Wir reden dann über Verfassungsänderungen, Zweidrittelmehrheiten und im Bundestag, im Bundesrat. Also das ist, vorsichtig formuliert, sicherlich nichts mehr, was in dieser Legislaturperiode zu Ende gebracht wird.
Hat er aber versprochen.
Er hat nur gesagt, angefangen, glaube ich.
Ach so. Genau, stimmt, ist korrekt. Wir sollten jetzt in dieser Legislatur den Entschluss fassen, dass wir verbessern. Wir erinnern uns vor allem an die komplizierten Finanzbeziehungen. Und gerade vor diesem Hintergrund, da kommen jetzt zwei Aspekte ja zusammen oder zwei Themenbereiche. Vor diesem Hintergrund, was das Geld angeht, Herr Brinkhaus, haben Sie ja dann doch auch mal wieder den Stachel gelöckt bezüglich dieser Bund-Länder-Runden, weil sie gesagt haben, die können da nicht immer irgendwas entscheiden und wir müssen es als Bund dann hinterher bezahlen. Das hat ja für allerlei Verdruss gesorgt, irgendwie bis hin in CDU-Präsidium hinein und den Vorstand und Reaktionen ausgelöst, beispielsweise von dem von Ihnen bereits wahrscheinlich nicht zufällig erwähnten Volker Bouffier.
Na, das sehe ich sportlich. Also das ist ja auch meine Aufgabe als Fraktionsvorsitzender, genau solche Stachel dann auch zu setzen. Ich vertrete die Interessen des Bundes, der Bundestagsfraktion und es ist definitiv so, dass die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Land im Ungleichgewicht sind. Das heißt also, die Länder stellen sich schon sehr, sehr oft hin und sagen, also Bund, zahl mal. Und vielleicht ist das auch sehr interessant für die Hörerinnen und Hörer. Von einem Euro Einkommensteuer, was der Staat einnimmt, kriegt der Bund sowieso nur noch 42,5 Cent. Der Rest geht dann zu den Ländern und den Kommunen, aber die Länder verschweigen das dann ganz auch gerne und tun so, es geht alles zum Bund und der Bund müsste jetzt ein bisschen was abdrücken. Von der Umsatzsteuer geht mittlerweile über 50% zu den Ländern und Kommunen. Das heißt also, die Steuerbasis ist da ganz gut, aber es hat sich so eingebürgert, wenn irgendwo ein neues Problem, wenn eine neue Herausforderung da ist, dann sagen die Länder, lösen wir gerne, aber der Bund muss es zahlen. Und das gefällt mir natürlich nicht, ist ja ganz klar.
Ich glaube ja, dass alles interessant ist für die Hörerinnen und Hörer, was wir hier bereden. Aber das
ich hoffe es mal.
Das liegt auch daran, dass Sie auch sehr viel Input da gegeben haben. Ich würde gerne schon mal wissen, wo Sie sich Veränderungen vorstellen können in den Bund-Länder-Beziehungen unterm Föderalismus. Vielleicht nicht im, ja nur als Idee, nicht im Detail.
Also es ist ein ganz, ganz großes Feld, ist das Thema Bildung. Und ich meine, da haben wir ja jetzt auch in der Corona-Krise gesehen, dass da, um das mal sehr diplomatisch auszudrücken, viel Potenzial nach oben ist. Wir werden jetzt im Bereich Bildung einen ganz großen Bruch haben, weil Bildung jetzt nach dieser Krise auch wirklich digitalisiert wird. Es ist nicht nur Tablet-Computer zu verteilen, sondern es geht ja auch um neue Unterrichtsmethoden. Und ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht, warum das 16 Bundesländer für sich dann alleine jedes extra organisieren soll. Ich will jetzt gar nicht, dass der Bund das macht, aber es könnte ja zum Beispiel mal sein, dass diese 16 Bundesländer sagen, wir machen das jetzt gemeinsam und wir machen da nicht jeder unser eigenes Ding. Das ist so ein Beispiel. Wie gesagt, ich will ja jetzt gar nicht mehr Kompetenz beim Bund haben, aber wir brauchen also mehr Einigkeit. Und wir brauchen auch gerade in Krisensituationen, brauchen wir auch einfach schnellere Mechanismen. Da kann es nicht sein, wenn schnell reagiert werden muss, dass dann also der Chef des Bundeskanzleramts mit dem Chef der Staatskanzleien erst eine Vorbereitungsrunde machen muss, dass dann Termin gefunden werden muss, dass dann eine Vereinbarung getroffen wird auf dieser informellen Basis, dass sie dann wieder unterschiedlich umgesetzt wird und dass das Ganze dann noch durch Bezirksregierung, Kreisverwaltung irgendwann einmal in den Gemeinden landet. Das kann man sich in Nicht-Krisenzeiten vielleicht noch leisten. Ich glaube es auch nicht mehr. Aber in Krisenzeiten kann man sich das nicht leisten. Und wir haben zum Beispiel eine Situation, wir haben eine Notstandsgesetzgebung für den Verteidigungsfall. Das ist in den 60er Jahren ganz große politische Diskussion gewesen. Ein Grund auch für die Studentenbewegung. Aber ehrlich gesagt, die Bedrohung kommt wahrscheinlich nicht mehr dadurch, dass wir im Verteidigungsfall sind, dass irgendwelche Panzer an unserer Grenze stehen, sondern die realen Bedrohungen sind beispielsweise Pandemien oder ähnliche Sachen. Und da sind wir einfach staatlich nicht drauf vorbereitet und das müssen wir ändern.
Aber was Sie da in dem Interview formulieren, ist ja jetzt nicht notstandsbezogen, sondern doch, dass Sie grundsätzlich Dinge ändern möchten mit Blick auf den,
ja, zum Beispiel im Bereich
Föderalismus. Ja, also aber damit legen Sie die Axt natürlich an eigentlich so das Letzte, was die Länder noch haben, wo sie wirklich Dinge gestalten können. Also ist das dann nicht eine Entkernung der föderalen Idee, dass man sagt, okay, der Bund entscheidet und die Länder setzen es um? Denn nochmal, das ist ja wirklich so die letzte Domäne, wo man wirklich auch Inhalte gestalten kann auf Länder. Man muss das nicht gut finden, keine Frage. Aber das wäre schon ein sehr, sehr weitreichender Schritt mit Blick auf eine Reform des Föderalismus.
Also um das nicht falsch zu verstehen, also ich möchte nicht, dass der Bund jetzt anfängt, also Schulen bei mir in Riedberg oder in Gütersloh zu bauen. Das ist überhaupt nicht gefragt. Nur ehrlich gesagt, also Bremen steht nicht mehr im Bildungswettbewerb mit Niedersachsen. Und Deutschland steht nicht mehr im Bildungswettbewerb mit Frankreich, sondern Europa steht im Bildungswettbewerb mit den großen asiatischen Volkswirtschaften, mit den Vereinigten Staaten. Und da kann ich schon erwarten, also dass nicht nach jeder Landtagswahl Bildung wieder ein neues Experimentierfeld ist, also wo dann eine Landesregierung ihr eigenes Ding macht. Es ist unakzeptabel, dass wir mittlerweile eine Situation haben, wenn Sie von einem Bundesland in ein anderes Bundesland als Schüler wechseln, dass Sie dann erstmal riesige Anpassungsprobleme haben. Und jetzt im Bereich der Digitalisierung, das hat viel mit Datenschutz zu tun. Da haben wir 16 Datenschutzbeauftragte, die da noch draufsetzen, 16 Landespersonalräte, die da noch mit draufsetzen. Das ist alles irgendwo viel zu langsam und viel zu bürokratisch. Und dementsprechend erwarte ich schon, dass man da einheitlicher vorgeht. Und das können die Länder auch gerne unter sich machen, ohne den Bund, aber sie sollen es bitte gemeinsam machen. Und bei den Bund-Länder-Finanzbeziehungen, ich weiß nicht, wenn ja auch noch ein paar ältere Hörerinnen und Hörer dabei waren, meine Mutter hatte immer so diese Burda-Schnittmuster. Ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt.
Die gibt es tatsächlich immer noch.
Die gibt es immer noch,
ja. Meine Tochter lädt die beispielsweise online runter und gegen Gebühr und arbeitet dann danach.
Ja, so, genau.
Und ich meine, jetzt auch mal was beigesteuert.
Also für die Jüngeren, das ist also eine völlig verwirrende Ansammlung von ganz vielen Strichen. Und ich habe mal versucht, die Bund-Länder-Finanzbeziehung wahrscheinlich als erster in Deutschland auf ein Diagramm zu fassen. Und ich war irgendwann mal bei Burda Schnittmuster und habe dann aufgehört. Da guckt keiner mehr durch, wer für was verantwortlich ist, wer was bezahlt. Und ich glaube mal, da haben wir noch viel Potenzial nach oben. Nochmal, Bundesländer sind wichtig, aber Tradition und dass etwas seit 1949 so ist, wie es ist, ist keine Begründung, es weiterzuführen.
Aber wir wollen schon ans Grundgesetz oder Sie wollen schon an grundgesetzliche Regelungen ran, oder? Oder würden Sie sagen, mal gucken, ob es nicht auch anders geht?
Also ich meine, alle wichtigen Sachen stehen im Grundgesetz. Wahrscheinlich wird man da auch an der einen oder anderen Stelle das Grundgesetz ändern müssen. Wir müssen das Grundgesetz ja auch ändern, wenn wir beispielsweise den Kommunen wie jetzt irgendwo Gewerbesteuer erstatten durch die Ausfälle, die da entstanden sind als Bund. Also das ist jetzt nicht das Hindernis, sondern das Hindernis ist, wir müssen uns modern aufstellen. Wir stehen im Wettbewerb. Wir stehen im Wettbewerb nicht mehr alleine der Bundesländer untereinander, sondern wir stehen im Wettbewerb in einer globalisierten Welt.
Die Schuldenbremse bleibt aber drin stehen, oder?
Die Schuldenbremse bleibt drin stehen, weil die Schuldenbremse ist sehr, sehr wichtig. Im Übrigen, das ist nicht nur eine deutsche Angelegenheit. Der Rest von Europa guckt sehr genau darauf, wie wir mit dem Geld umgehen. Wir waren immer das Land, was versucht hat, auch solide europäische Finanzen mitzuorganisieren. Und wenn wir da jetzt irgendwo weich werden und nachlässig werden, dann wird das auch was mit dem Rest von Europa machen.
Das verstehe ich alles, aber ist doch unrealistisch im nächsten und vielleicht auch noch im übernächsten Jahr, oder?
Warum?
Naja, weil einfach die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben immer noch so groß ist, dass sie es gar nicht so hinkriegen, wie sie es gerne möchten.
Also wir mögen das nicht, aber dafür hat das Grundgesetz innerhalb der Schuldenbremse und nicht als Ausnahme von der Schuldenbremse einen Artikel 115, der sagt, wenn eine große Katastrophe da ist, da muss diese Katastrophe zuerst bewältigt werden, bevor man dann also den Haushalt irgendwo ohne Schulden macht. Und diesen Mechanismus, den gibt es, den haben wir jetzt in Anspruch genommen. Den kann man auch, finden wir nicht gut, aber auch noch gegebenenfalls weiter in Anspruch nehmen. Aber dafür muss man nicht die grundgesetzlichen Regelungen der Schuldenbremse ändern, wie das einige möchten. Und das Problem ist doch folgendes. Da wird immer gesagt, ja, wir müssen jetzt Schulden machen für Investitionen in die Zukunft. Ganz ehrlich, Schulden werden immer gemacht für Konsum. Schulden werden gemacht, um Wahlgeschenke zu verteilen und Schulden werden seltenst gemacht, um tatsächlich Zukunftsinvestitionen auch wirklich zu finanzieren. Und vor dem Hintergrund ist es sehr, sehr gut, dass wir uns da ein bisschen disziplinieren, weil es muss ja irgendjemand auch in der Zukunft tragen. Und ich mache doch nicht nur eine Politik jetzt für die jetzige Generation, sondern ich möchte auch eine Politik machen für die nächsten Generationen. Und wenn die nur noch damit beschäftigt sind, die Schulden, die ich gemacht habe, abzubezahlen beziehungsweise die Zinsen dafür zu bezahlen, halte ich das für ziemlich unfair.
Geschenke machen aber alle gerne, insbesondere in Wahljahren.
Aber wenn ich da mal eins zu sagen darf, und das ist grottenfalsch, weil also es gibt ja immer noch Parteien im Deutschen
Bundestag. Aber es stimmt, oder?
Es gibt ja immer noch Parteien im Deutschen Bundestag und unser Koalitionspartner ist da auch sehr anfällig, die dann glauben, wenn ich den Leuten Geld gebe, haben die mich lieb. Das ist nicht der Fall. Da sind die Menschen Gott sei Dank viel, viel schlauer. Und dementsprechend die meisten Geldgeschenke, die sind echt für die Tonne. Und im Übrigen, das Wort Geschenke mag ich eigentlich auch nicht, weil es ist Steuergeld, was man den Menschen vorher abgenommen hat, was da wieder zurückgegeben wird. Nur anders und anderen Menschen.
Ein wichtiger Hinweis.
Wobei, ein Satz, man natürlich auch sagen würde, wenn man an das Wahljahr denkt, wäre es schon auch blöd gewesen, wenn die Union jetzt diese schwarze Null plötzlich aufgegeben hätte, weil das ist ja schon so eines der letzten Themen, für die sie in den letzten Jahren wirklich konsequent
eingetreten sind. Streichen Sie letzte. Also wir haben auch noch mehr Themen als die schwarze Null.
Aber es ist schon ein prägendes natürlich.
Und es ist auch nicht das prägende Thema. Es ist auch kein Selbstzweck, sondern es hat einfach was mit dem Verständnis von Generationengerechtigkeit zu tun.
Uns läuft die Zeit ein bisschen weg. Ich will schnell noch loswerden, dass am nächsten Freitag, wir über Föderalismus geredet haben, der Deutsche Bundesrat zum 1000. Mal tagt. Und es wird auch eine Rede des Bundespräsidenten geben. Und mal gucken, ob er sich da auch zum Thema Föderalismus äußert. Ich würde sagen, das war eine sehr spannende Folge, die wir ja heute mit Ihnen hatten. Vielen Dank fürs Kommen, Ralf Brinkhaus.
Gerne.
Vielen Dank.
Und wir sagen allen...
Ich sage noch einen halben Satz an der Stelle, nämlich, dass es mich extrem freut. Wir sind als Unter-3-Sendung schon mal in einem DFG-Antrag aufgetaucht kürzlich.
Deutsche
Forschungsgemeinschaft, genau. Wir haben diese Woche gelernt, eine Klausurfrage wurde durch uns inspiriert von einem Kollegen aus München. Und auch sonst tauchen wir sogar immer mehr in Lehre auf. Also ich glaube, wir sind hier echt ganz gut dabei, Politik zu erklären. Und ich fand, Herr Brinkhaus, vielen Dank deswegen auch nochmal, dass das heute ein sehr, sehr gutes Beispiel genau dafür auch war.
Und wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, hätten wir über einen Jahrestag gesprochen, der heute ist, nämlich heute vor einem Jahr eine Wahl im Landtag in Thüringen stattgefunden hat, die danach für allerlei Verwerfungen gesorgt hat. Vielleicht holen wir das irgendwann mal nach, wenn die Zeiten noch etwas entspannter sind.
Oder wir decken den Mantel des Schweigens darüber.
Den Mantel der Geschichte. Herr Brinkhaus, vielen, vielen herzlichen Dank und allen, die uns zuhören, bis zum nächsten Mal.
Ciao.